Ja, ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind zu dem Vortrag Der Vogelgesang, nichts für Spatzenhirte. Sie werden im Laufe des Vortrags vielleicht dann besser verstehen, warum ich den Titel so gewählt habe. Das ist ein sehr interessantes und spannendes Thema, eigentlich für uns ein Allerweltsereignis, aber ich hoffe, ich kann Ihnen heute ein bisschen einen Eindruck vermitteln, dass da viel mehr dahinter steckt, als uns so vordergründig das vielleicht oft erscheint. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Zunächst einmal möchte ich einfach die Gliederung zeigen. Einfach mal zunächst die Frage, warum singen Vögel? Dann als nächsten Punkt, die Komplexität und Vielfalt und Struktur des Vogelgesangs. Da werden wir uns eine ganze Weile aufhalten bei diesem Thema. Und dann werden wir uns natürlich genauer befassen mit der Erzeugung des Vogelgesangs. Wie entsteht das? Wie macht der Vogel das, dass der singt? Dann die Frage des Erlernen des Vogelgesangs. Also sehr viele Vögel müssen das erst erlernen. Ja, wie geht das? Was passiert da genau? Und dann der Zweck des Vogelgesangs. Warum singen die Vögel überhaupt? Und dann werden wir uns zum Schluss noch die Frage stellen, Schöpfung oder Evolution? Also mit anderen Worten jetzt, die grundsätzliche Frage, was steckt jetzt dahinter? Wie kann ich das persönlich bewerten, dieses Thema? Deswegen steht ja da Ihre Schlussfolgerung. Also zunächst einmal, warum singen die Vögel? Und man kann diese Frage im Prinzip von der Sicht von zwei Weltbildern aus angehen. Man kann hergehen mit der üblichen evolutionistischen Sicht, die man überall in den Lehrbüchern und so weiter findet, dass also vor ungefähr 15 Milliarden Jahren durch einen großen Urknall das Universum entstanden sein soll, vor ungefähr 10 Milliarden Jahren die Sterne und die Galaxien, dann vor 5 Milliarden Jahren unsere Sonne, vor 4,5 Milliarden Jahren, sagt man, wäre unsere Erde noch glühflüssig gewesen, wäre dann abgekühlt, dann hätte sich ein Urmeer gebildet vor 3,8 Milliarden Jahren und die erste Zelle wäre da entstanden, die Urzelle. Ja, und dann hätte, sagt man, Evolution stattgefunden bis zur Gegenwart, bis zum Menschen. Wenn man in die Bibel reinschaut und die Bibel jetzt also wirklich ernst nimmt, dann stellt man da fest, da steht eigentlich was anderes drin. Da steht drin, wir haben eine wasserbedeckte Erde, die Gott am ersten und zweiten Tag schuf, dann das trockene Land und die Pflanzen am dritten. Erst am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne, sprich eben den Rest des Universums. Am fünften das Meer und die Vögel, am sechsten die Landlebewesen und den Menschen. Und dann gibt es auch noch ein Ereignis, das kommt in der weltlichen Geschichtsschreibung nicht vor, zumindest nicht vordergründig, wenn man gräbt schon. Circa 1650 Jahre später die Sintflut. Sie sehen natürlich auf einen Blick, da kann man jetzt keinen Kompromiss machen. Die zwei Dinge passen nicht zusammen. Also Christen, die zum Beispiel versuchen, da irgendwie einen Kompromiss herzustellen, die werden sich bald in logische Widersprüche verrennen, wer das wirklich konsequent durchdenkt. Also muss man im Prinzip eigentlich dann schon sich die Frage stellen, okay, was stimmt denn jetzt? Das evolutionistische Weltbild, das will alles durch natürliche Prozesse erklären. Und das biblische Weltbild geht aber von einem Schöpfer aus. Das biblische Weltbild blendet natürlich die natürlichen Prozesse nicht aus. Die Betonung liegt hier auf alles. Ja, die Frage ist, der Schöpfer, kann man den komplett ausklammern oder geht es nicht? Singen also die Vögel, wenn man es jetzt auf die Vögel überträgt, weil ihre Laute sich entwickelt haben, um ihnen einen Überlebensvorteil zu ermöglichen? Das wäre ja die Antwort der Evolutionstheorie, weil da muss ja alles irgendwie mit dem Überleben zusammenhängen. Oder wurden die Vögel von dem Schöpfer bereits mit der voll ausgebildeten Fähigkeit zu singen erschaffen? Das ist hier im Prinzip eigentlich die große Frage dahinter. Im Folgenden möchte ich jetzt untersuchen, welches dieser beiden Weltbilder durch die wissenschaftlichen Indizien besser unterstützt wird. Und dann können Sie sich selber ein Bild machen, wozu es besser passt. Es führt mich jetzt zum nächsten Punkt, zur Komplexität, Vielfalt und Struktur des Vogelgesangs. Die Singvögel, wenn man das so beobachtet, da kann man also Folgendes machen, da kann man zwei Arten von Lauten feststellen, nämlich die Rufe die einfachen Vogelrufe und den Gesang. Das sind schon mal die zwei großen Kategorien. Die Vogelrufe sind im Wesentlichen kurz und relativ einfach und die dienen dazu, dass die Vögel miteinander kommunizieren. Also zum Beispiel gibt es Warnrufe vor Gefahr. Ja, das ist so etwas, was die Vögel natürlich benutzen. Interessanter ist aber hier der Vogelgesang, mit dem wir uns jetzt im Folgenden befassen wollen. Der ist in der Regel viel komplexer als diese einfachen Vogelrufe und der ähnelt oft Musik. Und aus dem Grund haben sich bekannte Komponisten auch gerne vom Vogelgesang inspirieren lassen. Zum Beispiel Händel in dem durch die Flöten repräsentierten Nachtigallen in seinem Stück Salomon. Aber da gibt es zahlreiche andere Beispiele, möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Weltweit gibt es mehr als 5000 Arten von Singvögeln. Das macht etwa die Hälfte aller bekannten 10.000 Vogelarten aus. Und man kann sich jetzt vorstellen, naja, entsprechend groß ist natürlich die Vielfalt dieser Vogelgesänge. Und ich möchte jetzt im Folgenden Querschnitt bringen, einige Beispiele, um diese Vielfalt des Vogelgesangs einmal ein bisschen auf uns wirken zu lassen und mal verstehen, mit was haben wir es eigentlich zu tun. Ich fange jetzt hier mal an mit dem Winterzaunkönig, der hier abgebildet ist. Der ist überwiegend in Nordamerika verbreitet. Wir haben schon gehört, das ist eine sehr hochfrequente Sache. Ja, und ganz schnell geht das alles. Wir werden später dann auch in Zeitlupe die Sachen hören, weil da können wir oft gar nicht so mitkommen, wie schnell da die Vögel singen. Aber es ist eben so charakteristisch hier für diesen Zaunkönig, dass er da so ganz hoch trillert. Dann haben wir hier die Wilson-Drossel. Hauptverbreitungsgebiet ist Kanada und Nordamerika. Dann als weiteres Beispiel der Drosselrohrsänger, der kommt also in Eurasien überwiegend vor. Hören wir uns den mal an. Hier als nächstes die Walddrossel, die in Nord- und Mittelamerika verbreitet ist. Dann hier die Spottdrossel, die hat ihren Namen zurecht, das hört sich wirklich so ein bisschen spöttisch an. Die ist in Nordamerika verbreitet, überwiegend. Als nächstes Beispiel der Gelbbrustwaldsänger, kommt auch bei uns vor, aber das Hauptverbreitungsgebiet ist Nordamerika. Ja, jetzt gehen wir weiter, jetzt gehen wir nach Mexiko. Hier ist der Schwarzkopftrupial, der ist da verbreitet. Der singt ganz anders. Also das klingt schon ziemlich melodisch, was der da von sich gibt. Dann haben wir hier den Schwarzkehlmetzgervogel, Hauptverbreitungsgebiet Australien. Dann ein etwas kleinerer Vogel, das Rubin-Goldhähnchen, das man in Alaska, Kanada und Nordamerika findet. Wieder ganz ein anderer Gesang. dann das, was wir so typischerweise als Kanarienvogel bezeichnen, aber die genaue Bezeichnung ist eigentlich Kanariengirlitz, die man auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren vor allen Dingen findet. Ja, ahnen schon, da steckt da ganz schöne Komplexität und exakte Zeitabfolge dahinter. Das werden wir aber hier noch alles genauer anschauen. Dann hier den Rotkardinal aus Mexiko und Zentralamerika. Ein sehr eindringlicher Ruf, ja, sehr einprägsam. Dann ein Vogel, den wir alle kennen, die Amsel, in Eurasien und Nordafrika verbreitet. Die singen natürlich noch viel länger, aber das sind alles nur kurze Ausschnitte. Und jetzt noch zwei Vögel, die ich vorstellen möchte. Carolina-Zaunkönig, der in Nordamerika und Mexiko vorkommt. Und jetzt zum Schluss, ja, kann man auch als König der Singvögel bezeichnen, die Nachtigall, die in Eurasien vorwiegend vorkommt. Die hat ein enorm vielfältiges Repertoire, da könnte man sehr lange zuhören. Man würde also seltener Wiederholungen hören, beziehungsweise immer neue Sequenzen. Aber dabei möchte ich es jetzt mal belassen, von diesen 5000 Singvogelarten haben Sie jetzt nur ein paar gehört. Die Vögel produzieren die Töne jetzt mit unterschiedlicher Tonhöhe, das haben wir ja gehört. Also niedrige Töne, das bedeutet einfach wenig Schwingungen pro Zeit und hohe Töne bedeutet viele Schwingungen pro Zeit. Man spricht also von einer niedrigen bzw. hohen Frequenz. Also veranschaulicht hier, wenn wir eine Stimmgabel haben, ist das eben ein Ton mit einer niedrigen Frequenz und das mit einer höheren Frequenz. Man kann das jetzt wissenschaftlicher darstellen, also diese Komplexität des Vogelgesangs, die erkennt man am besten in sogenannten Sonagrammen. Das sind Diagramme, wo die Frequenz über der Zeit dargestellt ist. Das ist mal ganz vereinfacht hier nochmal gezeigt. Also hier von links nach rechts läuft die Zeit und nach oben ist die Frequenz. Also je höher die Frequenz, umso höher ist der Ton. Jetzt mal ein Beispiel bringen. Ja, das ist jetzt eine pulsierte Note gewesen mit konstanter Frequenz in diesem Diagramm. Ein anderes Beispiel. Aha, wir haben jetzt hier zwei Noten mit verschiedener Frequenz. Das haben wir schon ein bisschen Idee. Aha, so wird sich das also in dem Diagramm da darstellen. Und das machen wir jetzt mal mit einigen wirklichen Vögeln, damit Sie das ein bisschen besser sich vorstellen können. Wir fangen einmal mit dem Zilpzalp an, der ist in Eurasien und Nordafrika verbreitet. Sie hören jetzt zunächst einmal, wie der Vogel singt und so können Sie sich schon mal die Frage stellen, wie könnte das zugehörige Spektrogramm aussehen? Hat jemand eine Idee? Man sieht also hier, aha, verschiedene Noten, die dann eben in der Frequenz ansteigen. Der Iberien-Zilpzalp, der klingt anders. Muss man genau hinhören, damit man weiß, was da eigentlich los ist. Ich gebe auch die Auflösung jetzt gleich bekannt. Also wir sehen 4 kurze Noten mit fallender Frequenz. So, und das machen wir jetzt in einer wissenschaftlicheren Darstellung, die die ganze Komplexität eben verrät. Mit dem Zilpzalp noch einmal. Also wir sehen hier, das ist praktisch die Frequenz unten in 0 Kilohertz, also ein Kilo ist 1000 Hertz bis 20.000 Hertz und hier die Zeit eben von 0 bis 5 Sekunden. Und wir sehen schon, der Vogel singt also offenbar nicht nur bei einer Frequenz, sondern auch bei höheren Frequenzen, die schwingen mit, aber das kriegen wir jetzt natürlich nicht so mit, aber wir sehen es in der wissenschaftlichen Darstellung, dass das so ist. Das ist also nicht nur ein einfacher Ton. Als nächstes Beispiel der Rotkardinal, da sieht dieses Spektrogramm so aus. Wir sehen schon an dem Spektrogramm, das ist ziemlich kompliziert, was da abläuft, ja. Wir werden später noch Zeitlupenaufnahmen hören von einigen Vögeln, damit wir uns das besser vorstellen können. Aber anhand so einem Fingerabdruck sozusagen können die Wissenschaftler, die sich mit den Vögeln befassen, sagen, aha, das ist der oder jene Vogel. Gehen wir mal zu dem Schwarzkehlmetzgervogel. Also was da eben auffällt, diese Obertöne, da sind also ganz viele Frequenzen da noch drüber, über dem Grundton, die also dem Vogel diesen charakteristischen Gesang geben. Wenn wir uns als nächstes den Winterzaunkönig anhören. Zum Schluss noch die Walddrossel, die hatten wir ja auch schon. Haben Sie sich schon mal ein bisschen an diese Darstellung gewöhnt, die werden wir jetzt nämlich immer mehr brauchen. Was sich jetzt wirklich hinter dem Gesang verbirgt, das hört man am besten in Zeitlupe. Da wird es dann wirklich für uns auch ein bisschen nachvollziehbar, dann geht es nicht so schnell, sonst kommen wir ja da gar nicht mit. Ich fange nochmal an mit der Wilson-Drossel, die wie gesagt in Kanada und Nordamerika überwiegend verbreitet ist. In Normalgeschwindigkeit. In der Zeitlupe, und zwar in der fünffachen Zeitlupe, hört sich das ganz anders an. Also das hört sich an wie so ein multiphoner Gesang, als ob da mehrere Flöten gleichzeitig spielen würden. Und das würde man sonst ja gar nicht merken. Also noch einmal dieses Flötenkonzert. Als nächstes wollen wir uns das Wintergoldhähnchen anhören. Hauptverbreitungsgebiet Eurasien. Zunächst einmal in Originalgeschwindigkeit. Also ganz hochfrequent, ganz schnell. Also müssen wir da die Zeitlupe wieder einschalten, damit wir da ein bisschen was mitkriegen. In der dreifachen Zeitlupe hört sich das jetzt wie folgt an. Würde man nicht vermuten, ja, wenn es so schnell geht, was da eigentlich dahinter steckt hier. Ganz fantastisch auch die Feldlerche, die möchte ich jetzt zunächst einmal in Normalgeschwindigkeit, die so auf dem Feld eben da so singt, bringen. Also da kommen wir eigentlich nicht mit, oder? Das geht so schnell. Und deswegen brauchen wir da auch wieder eine Zeitlupe. In der dreifachen Zeitlupe hört sich das ganz anders an. Also fantastisch, wenn man das in Zeitlupe hört, was da alles drinsteckt. Und der Vogel singt natürlich nicht immer das Gleiche. Ja? Der variiert da. Also das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gesang. Der Vogelgesang, der kann bis zu mehrere Stunden dauern. Das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen. Der weist eine ganz hierarchische Struktur auf. Und da kann man wirklich unterscheiden zwischen Sequenzen, Phrasen, Silben und Elementen. Also ganz ähnlich, wie wir es in der Musik auch verwendet haben, wir hier verschiedene Begriffe, die die Forscher eben eingeführt haben. Entscheidend ist hier, dass so eine Sequenz zwischen einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern kann. Am kürzesten sind aber die Elemente, die nur Hundertstel bis Tausendstel Sekunden lang sein können. Also nochmal ein Beispiel bringen, diese Zaunammer hier, relativ einfacher Gesang, aber an dem können wir es dann recht gut sehen noch einmal. Hauptverbreitungsgebiet Südeuropa, Nordafrika und Kleinasien. Also so sieht dieses Spektrogramm aus. Hören wir uns das nochmal an, relativ einfach. Hier diese Sequenz nennt man diesen Abschnitt, also der ungefähr 16 Sekunden gedauert hat, was der Vogel da gesungen hat. Und hier ist eine Phrase, das bezeichnet man als Phrase, also diesen Teilabschnitt davon. Wir gehen jetzt da weiter rein, wir vergrößern das mal. Wir sehen also, wie die Phrase hier aussieht, wenn die detaillierter angeschaut wird, in der achtfachen Vergrößerung gegenüber dem Ausgangsdiagramm. Und dann haben wir hier, man spricht hier von einzelnen Silben. Jetzt gehen wir noch weiter rein, vergrößern wir noch einmal. Jetzt haben wir also hier eine Zeitskala von 9 bis 10 Sekunden, also unten nur noch eine Sekunde. Das entspricht der 16-fachen Vergrößerung gegenüber dem Ausgangsdiagramm. Da sieht man jetzt drei Elemente, die wiederum in weitere Unterelemente aufgeteilt sind. Also insbesondere das erste Element ist hier in 4 weitere Elemente aufgeteilt. Das hören wir uns jetzt mal in 16-facher Zeitlupe an. Wird es sehr eigenartig klingen, was der Vogel da von sich gibt. Hört sich fast wie so eine Eule an, oder? Irgendwie so. Aber wir merken schon, das geht also wie ein Metronom. Eine Untereinteilung, in diesem Fall in einem Zeitabstand von nur 7000stel Sekunden, was der Vogel da exakt produziert. Also wir haben hier das nochmal hierarchisch dargestellt. Wir haben den Gesang. Der Gesang ist in verschiedene Sequenzen aufgeteilt. Die Sequenzen in verschiedene Phrasen. Die Phrasen in verschiedene Silben. Und die Silben in verschiedene Elemente. Und jetzt kann man da von unten nach oben gehen. Also wir haben hier auf der untersten Ebene Tausendstel Sekunden bis Hundertstel Sekunden. Auf der nächsten haben wir Hundertstel Sekunden bis Zehntel Sekunden. Zehntel Sekunden bis Sekunden. Dann Sekunden bis Minuten. Und schließlich Minuten bis Stunden. Also so ist das Ganze hierarchisch durchorganisiert, was der Vogel da singt. Die Vögel haben ein sehr unterschiedliches Gesangsrepertoire. Also zum Beispiel kennt der Zebrafink nur eine einzige Phrase. Die Nachtigall, die beherrscht mehr als 200 verschiedene Phrasen. Und der Spitzenreiter hier unter den Singvögeln ist die Rotrücken-Spottdrossel. Die kann bis zu 1800 verschiedene Phrasen singen. Viele Singvogelarten, das ist jetzt auch ganz interessant, die können auch im Duett singen. Ja, also nicht nur allein, auch zu zweit. Und bei diversen Vogelarten können jetzt diese Paare jetzt nicht nur perfekt synchron singen, sondern beherrschen auch den Wechselgesang, also immer ganz exakt getimt abwechselnd. Dabei singen jetzt die Männchen und Weibchen eben, wie gesagt, nicht parallel, sondern in präziser zeitlicher Abfolge. Und diese zeitliche Abstimmung zwischen Männchen und Weibchen ist bis auf die Zehntelsekunde genau. Und wer das nicht weiß und also zuhört, der könnte die miteinander singenden Vögel ganz leicht für einen einzigen Vogel halten. Das möchte ich jetzt mal kurz demonstrieren. Das ist hier der Buntwangen-Zaunkönig, Hauptverbreitungsgebiet Mexiko. Hören wir uns mal dem seinen Solo-Gesang an. Genau, und jetzt singen zwei Vögel. Man könnte immer meinen, das ist immer der gleiche, der halt ein bisschen schneller singt, aber das ist nicht so. Also das geht ganz exakt hintereinander, wo die zwei Vögel singen. Noch ein Beispiel, hier ein Duett von dem Fraser-Zaunkönig, der in Südamerika verbreitet ist. Das ist ein anderer Zaunkönig. Das war nicht ein Vogel, sondern zwei. So exakt haben die sich hintereinander abgewechselt. Um das nochmal besser zu veranschaulichen, habe ich das hier in der Grafik hier nochmal gezeigt. Man sieht also hier, wann jeweils das Männchen und wann das Weibchen singt. Also wirklich unglaublich präzise, wie die zwei Vögel sozusagen dieses Duett singen. Ja. Der Dr. Christopher Templeton, ein evolutionistischer Biologe, sagt Folgendes. Das Männchen muss nicht nur einen weiblichen Buntwangen-Zaunkönig an seinem Gesang erkennen, sondern es muss auch feststellen, welches Lied bei 30 bis 40 möglichen Phrasen das Weibchen gesungen hat. Die passende Antwort aus seinem Repertoire suchen, wieder 30 bis 40 Phrasen, und dann die Dauer der Phrase, die das Weibchen gerade singt, berechnen, sodass es zeitgenau seine Antwort geben kann. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Er sagt weiter, die Tatsache, dass einige Männchen diese Aufgabe trotz des Fehlens weiterer Anhaltspunkte meisterten, weist auf ein ausgeklügeltes und schnelles kognitives System hin, das diesem Verhalten zugrunde liegt. Aber damit nicht genug. Auch mehrere Vögel können miteinander singen. Also zum Beispiel je zwei Männchen und zwei Weibchen. Dann haben wir einen Chor vor uns. Und es müssen aber nicht immer Männchen und Weibchen sein, sondern es können zum Beispiel auch nur Männchen sein, die da perfekt im Chor miteinander singen. Das ist alles möglich, mehr oder weniger. Ja, ich fasse das nochmal zusammen. Die Frage jetzt an Sie, kann der Gesang der Singvögel mit seinen äußerst erstaunlichen Eigenschaften eben, wie dieser Komplexität, der Perfektion und die Ästhetik auch, die dahinter steckt, durch natürliche Prozesse erklärt werden oder ist ein intelligenter Urheber die bessere Alternative? Ich lasse die Frage jetzt einfach mal noch offen, dann machen wir eine kurze Pause und nach der Pause werden wir noch wesentlich mehr zu dem ganzen Thema hören. Ja, jetzt würde ich gerne mit dem zweiten Teil fortfahren, nach der kurzen Pause. Jetzt soll es um die Frage gehen, um die Erzeugung des Vogelgesangs. Also wie machen das die Vögel eigentlich, dass die solche komplexen Laute von sich geben? Wie funktioniert das? Die Singvögel erzeugen ihren Gesang mit Hilfe des sogenannten Stimmkopfes. Der wird auch Syrinx genannt. Das ist ein Lautbildungsorgan, das an der Aufspaltung der Luftröhre und an den beiden Hauptbronchien liegt, werden wir gleich noch sehen. Und oberhalb dieses Stimmkopfes haben dann die Singvögel noch den Kehlkopf, der aber nur für die Trennung von Luft- und Speiseröhre verantwortlich ist. Und beim Menschen werden also im Kehlkopf durch die Stimmbänder zusätzlich die Laute erzeugt. Also wir haben ein Organ, das sozusagen beides kann, aber der Vogel hat zwei getrennte. Hier also dieser Singvogel, das ist die Syrinx, nennt sich dieses Organ. Dann haben wir hier in Rot die Lungen und auch die Schnabelinnenseite, werden wir nachher noch sehen. Dann in Rosa die Luftsäcke und in Gelb eben die Luftröhre und die in die beiden Lungenflügel führenden Hauptbronchien. Die Syrinx, die besteht jetzt aus ringförmigen Knochen, aus schwingfähigen Membranen und aus einem mit den Membranen in Verbindung stehenden Muskelsystem mit 6 Muskelpaaren. Also noch einmal, wie schaut das dann aus, wenn man sich das genauer anschaut? Hier ist also dieses Organ. Wir haben hier also diese ringförmigen Knochen, können wir uns hier vorstellen. Und hier haben wir die Muskeln. Schauen wir uns das gleich nochmal von der Seite an. Wir haben also hier diese verschiedenen Knochen. Dann haben wir hier die Muskeln. Und hier haben wir verschiedene Membranen, die da eingebaut sind. Sie sehen auch schon gleich, das sind 2 Kanäle, links und rechts. Da kommen wir aber gerne darauf zu sprechen. Also diese 2 Kanäle, die sorgen eben für die 2 Stimmen. Die haben also 2 Stimmen, die Singvögel. Nicht nur eine wie wir. Und die erzeugen also die mit dieser linken und rechten Seite der Syrinx. Die beiden Stimmen, die können entweder gleichzeitig oder abwechselnd singen. Und dabei können die Vögel praktisch übergangslos zwischen den beiden Stimmen hin und her schalten. Das mal hier ein bisschen veranschaulicht. Also hier, sagen wir jetzt mal, singt er auf der einen Seite, also die Syrinx durchströmende Luft. Hier also jetzt beim Ausatmen regt die durch die Muskeln in Kontakt gebrachten beiden Membranen eben zu Schwingungen an. Wir haben nur, der Mensch hat nur eine Stimme. Warum? Weil unser Kehlkopf eben nicht zweigeteilt ist, sondern nur durch einen einzigen Luftstrom angeregt wird. Der Vogel hat, wie gesagt, 2, der Singvogel. Ja, das kann er auch auf der anderen Seite machen. Dann sieht die Sache so aus. Oder er kann das natürlich auch gleichzeitig machen. Und so sehen wir schon, aha, der hat da schon wesentlich mehr Variationsmöglichkeiten, als wir das können. Das möchte ich jetzt hier nochmal im Folgenden sozusagen live ein bisschen veranschaulichen, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, was passiert da im Einzelnen, wenn der Vogel singt. Wir haben da wieder unseren Rotkardinal. Ganz links ist die Syrinx und rechts werden wir jetzt dann das zugehörige Sonagramm sehen von 0 bis 10 Kilohertz. Also ein Kilohertz sind 1000 Hertz. Es ist ein vereinfachtes Diagramm ohne die Obertöne. Also weiter oben werden wir die Töne nicht sehen, das ist ein bisschen abgeschnitten, aber es ist nur zur Vereinfachung. Ging jetzt ganz schnell, da kommen wir also kaum mit. Also so sieht es in dem Sonagramm im Prinzip aus. Jetzt schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Wenn wir das in vierfacher Zeitlupe uns das anhören, dann kommen wir da vielleicht besser mit. Also wir sehen schon, da erkennen wir jetzt schon langsam, was da los ist, wie das dann links und rechts da eben da zusammenspielt. Die Muskeln müssen ja da exakt zusammenarbeiten. Anders als der Mensch können die Singvögel jetzt außerdem nicht nur beim Ausatmen, sondern auch beim Einatmen singen. Also das können wir nicht. Wir können beim Einatmen nicht singen, aber der Vogel schon. Man hat Vögel schon dabei beobachtet, wie sie 20 oder fast 20 Minuten lang ohne eine einzige durch die Atmung erzwungene Unterbrechung am Stück gesungen haben. Frage, wie lange können Sie ohne Unterbrechung singen? Ja. Können Sie mal ausprobieren, aber mit Sicherheit keine 20 Minuten. Wie ist das möglich? Möglich ist es, weil die Vögel eben ganz anders atmen auch als der Mensch. Die Vögel haben Luftsäcke, die dafür sorgen, dass die Luft ständig durch die Lungen strömt. Die kommt nie zum Stillstand bei dem Vogel. Bei uns aber wird die Luft eingeatmet, bleibt stehen und wird wieder ausgeatmet. Beim Vogel ist es wie gesagt anders und auf die Art und Weise wird diesen Vogellungen viel mehr Sauerstoff zugeführt, weil das ja ständig funktioniert. Und das braucht der Vogel auch neben seinen Singkünsten auch dringendst für seine Hochleistungsflugmaschinerie. Ja? Also der braucht ganz effektive Sauerstoffversorgung. Also das hat einen doppelten Zweck, warum das bei dem Vogel so eingerichtet ist. hier veranschaulicht, wie das bei Menschen funktioniert. Die menschlichen Lungen, die atmen ein, indem sie das Zwerchfell nach unten bewegen, um den Druck zu verringern und so die Luft in die Lungen reinziehen. Das sehen wir also hier ganz gut, wie das bei uns funktioniert. Wie schaut das beim Vogel aus? Jetzt hier am Beispiel vom Huhn, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Die Vögel haben also Luftsäcke, das sehen wir noch da unten da, das sind diese Bälle da unten dran, kann man sagen, die die Luft speichern. Und mit deren Hilfe können die Vögel sogar während dem Ausatmen Sauerstoff aufnehmen. Also sehen wir, da ist es also ständig in Bewegung, weil eben dann, wenn der Vogel da nicht einatmet, dann pumpen sozusagen die Luftsäcke. Ja, also da ist nie eine Pause drin. Die Frage ist natürlich, ja, wie schafft es der Vogel alles? Diese ganze Koordinierung, wie funktioniert denn sowas? Wie koordiniert und synchronisiert der Vogel jetzt die Seiringsmuskeln, die Bewegungen des Schnabels und der Zunge, ja, das muss ja auch noch stimmen, und die Atmung? Und wie funktioniert überhaupt diese Klangerzeugung in der Syrinx? Schauen wir uns noch einmal die Nachtigall jetzt in live an, wenn die singt. Da sehen wir ein bisschen diese Koordinierung, kriegen wir ein bisschen einen Eindruck dafür, was da alles sich abspielt. Kleiner Eindruck von der Nachtigall. Die Klangerzeugung in der Syrinx, muss man sagen, ist immer noch Gegenstand intensiver Forschungen. Da ist noch gar nicht alles erforscht, aber schon jede Menge. Und diese Forschungen, die zeigen uns, dass die Syrinx, man spricht von einem sogenannten nichtlinearen System, dass die ein nichtlineares System ist. Also das ist ein System, das also komplizierte, nicht proportionale Reaktionen auf eigentlich relativ einfache Steuergrößen zeigt. Also ein nichtlineares System ist immer ein System, das ein sprunghaftes Verhalten zeigt. Also wenn man die Steuergrößen weiter ändert, dann kann es sein, dass lange wenig oder gar nichts passiert, aber dann plötzlich das System in einen neuen Zustand springt. Es stellt sich dabei raus, dass diese Steuergrößen, vor allem der Druck, der aus den Lungen durch die Syrinx strömenden Luft, sowie die Spannung der Membranen sind. Den Druck regelt der Vogel durch die Atmungsmuskulatur und die Spannung der Membranen durch die entsprechenden Syrinx-Muskeln. Ich sehe nochmal veranschaulicht von der Seite im Querschnitt eben noch einmal, wo wirklich die Steuerung da ist. Also hier an der Stelle eben, wo diese Muskeln sind, und der Druck wird auch noch gesteuert. Und das natürlich für beide Kanäle separat und koordiniert natürlich. Diese Koordination der verschiedenen Muskeln wiederum, hat man jetzt herausgefunden, da ist die Forschung immer noch dran, erfolgt jetzt durch ein komplexes Netzwerk von Nervenzellenregionen im Gehirn des Singvogels. Hier ist ein evolutionistischer Physiker, der Professor Gabriel Mindlin, also ein Physiker, der die Evolutionstheorie vertritt. Er sagt, ein gut beschriebenes Netzwerk von miteinander verbundenen Gehirnzentren erzeugt die motorischen Anweisungen, die die Muskeln der Syrinx, des oberen Stimmtrakts und der Atmung steuern. Die Atmung gehört ja auch noch dazu. Der obere Stimmtrakt, da meint er eben vor allen Dingen den Schnabel. Also wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel diesen Zebrafinken, das ist der Kopf eines Zebrafinken, anschauen, dann ist da hier das kleine Vogelgehirn reinprojiziert. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Das vergrößern wir jetzt etwas, damit wir das besser erkennen können. Und da haben wir hier also zum einen da unten dieses Stammhirn, das ist vor allen Dingen für die Atmung, den Blutdruck und die Reflexe verantwortlich. Dann haben wir hier rechts das Kleinhirn, das ist für die Körperhaltung und die Bewegungskoordination verantwortlich, ist aber ohne Bedeutung für die Gesangserzeugung. Und im Großhirn, das ist also der größte Teil, das ist auch gleichzeitig der größte Teil des Gesangserzeugungsnetzwerks. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was man schon erforscht hat momentan. Da sehen Sie jetzt lauter so verschiedene Kreise mit möchte jetzt gar nicht darauf im Einzelnen eingehen, was das alles für spezielle Gehirnzentren sind, die alle miteinander verschaltet sind. Das ist also ein recht kompliziertes Diagramm. Wie gesagt, das ist der aktuelle Stand der Forschung, da ist man noch nicht fertig. Wir haben hier in schwarz, um ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln, Pfeile, die gehen in Richtung Stammhirn, das ist der motorische Teil des Netzwerks für die zu bewegenden Muskeln. In grün, das geht nach oben im Wesentlichen, also in Richtung Großhirn läuft es, der zurücklaufende motorische Teil des Netzwerks, der also für die notwendige Rückkopplung sorgt. Und in rot, ja, den Teil des Netzwerks, der notwendig ist, um sich den Gesang einzuprägen. Das auditorische System ist hier gar nicht gezeigt. Das ist das System, das für die Verarbeitung des Gehörten zuständig ist. Das ist eigentlich nur eine stark vereinfachte Darstellung des Singvogelgehirns. Damit jetzt die Vögel beide Seiten der Syrinx unabhängig voneinander steuern können, die können die nämlich tatsächlich die linke und rechte Seite unabhängig steuern, existiert das Netzwerk doppelt. Das heißt, je einmal je Gehirnhälfte. Also das ist hier vereinfacht dargestellt gegenüber den vorherigen Nervenzellenzentren, haben wir jetzt hier weniger. Beide Gehirnhälften sind jetzt da miteinander verkoppelt, um eine Abstimmung aber der linken und rechten Syrinx-Muskeln zu ermöglichen. Also muss ja auch zusammenarbeiten, deswegen ist es verkoppelt. Die Ansteuerung dieser Syrinx-Muskeln, die muss sehr schnell und genau sein, damit der Vogel einen Gesang mit diesen Gesangselementen, die wir schon im ersten Teil gesehen haben, erzeugen kann, die nur einige Tausendstel Sekunden lang sind. Ich möchte dazu nur noch erwähnen, wie wird das eigentlich möglich? Wie kann der Vogel da so genau singen? Das geht nur, weil die elektrischen Impulse, die ja diese Neuronen, diese Nervenzellen ansteuern, weil die ganz präzise getaktet sind. Das ist also unglaublich genaue Uhr, kann man sagen, die da läuft. Und das sagt jetzt hier der Professor Alexei Koschevnikov. Es stellt sich heraus, dass ihre biologische Uhr sehr genau ist. Normalerweise sind Neuronen nicht so präzise. Aus Sicht eines Ingenieurs bzw. Neurowissenschaftlers ist es ein Wunder. Ich glaube, es ist die exakteste Sequenz, die man in der Natur finden kann. Also das ist unglaublich präzise, was da für eine Uhr eingebaut ist in den Singvögeln, die da super genau tickt. Wir haben aber noch ein anderes Problem, das überwunden werden muss. Nämlich das, dass die von diesen Neuronen, von diesen Nervenzellen erzeugten elektrischen Impulse die Syrinx-Muskeln ja nicht verzögerungsfrei erreichen. Ja, also die Laufzeit der elektrischen Signale vom Vogelgehirn bis zu den Syrinx-Muskeln, die beträgt so circa 20.000stel Sekunden. Das ist 20 mal so lange wie der Takt der Uhr im Gehirn. Die Lösung für das Problem sind jetzt entsprechende Rückkopplungsschleifen der Nervenzentren im Vogelgehirn. Und auf die Art und Weise werden also die elektrischen Signale der Nervenzellen und die Syrinx-Muskelbewegungen trotz dieser Laufzeitproblematik perfekt synchronisiert. Man ist auch immer noch dabei zu entschlüsseln, wie genau der Vogel jetzt da alle Gesangskomponenten kontrolliert und koordiniert. Auf jeden Fall muss es so sein, dass alle Funktionen natürlich in diesem kleinen Vogelgehirn Platz haben. Und das ist, wie man eben auch entdeckt hat, nur möglich, weil das Vogelgehirn sehr viele Nervenzellen pro Volumen aufweist. Das ist also vollgepackt sozusagen mit Nervenzellen, dieses kleine Vogelgehirn. Die Dr. Susanna Herculanea-Husell, eine evolutionistische Biologin, die sagt Folgendes. Insbesondere Singvögel und Papageien haben eine überraschend große Anzahl von Neuronen in ihrem Pallium oder Großhirn. Lange Zeit galt ein Spatzenhirn als etwas Negatives. Jetzt stellt sich heraus, dass es ein Kompliment sein sollte. Also wenn Sie einen Spatz vor sich sehen, passen Sie auf, was Sie sagen. Oder wenn Sie zu jemandem sagen, du hast ein Spatzenhirn, wenn der Bescheid weiß, dann fasst er das als Kompliment auf. In der Tat ist also diese Nervenzellendichte im Singvogelgehirn mehr als doppelt so groß wie bei Menschenaffen. Und das ist natürlich schon mal ein Rätsel für die Evolutionstheorie. Die geht ja eigentlich davon aus, dass Menschenaffen dem Menschen viel näher stehen als die Vögel und folglich eigentlich ein höher entwickeltes Gehirn haben sollten. Das passt hier überhaupt nicht ins Bild. Kann man also dieses genial konzipierte System zur Erzeugung des Vogelgesangs und vor allem auch das entsprechende Netzwerk von Gehirnregionen Kann man das durch Evolution erklären? Das Problem ist hier folgendes: Bei mehr als 100 Millionen Neuronen, was da so ein Vogel hat, gibt es eine astronomische Anzahl von Schaltungsmöglichkeiten im Singvogelgehirn. Können wir uns leicht vorstellen, was da alles für Schaltungen möglich sind. Die Frage ist dann natürlich, wie soll denn da ein zufallsgesteuerter Prozess ohne Intelligenz dieses Gehirn hier voll funktionsfähig programmiert haben? Es ist wie gesagt so, dass jedes Neuron ist hier wirklich mit vielen anderen Neuronen verbunden, was eine riesige Anzahl von möglichen Schaltkombinationen ergibt, wobei viele davon überhaupt keine sinnvollen Kombinationen sind. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt, zum Erlernen des Vogelgesangs. Wie kommen die zu ihrem Gesang? Man könnte natürlich sagen, naja, vielleicht wird es vererbt. Vielleicht werden die Lieder einfach nur irgendwie vererbt. Oder vielleicht ist es doch anders, vielleicht werden die erlernt. Die relative Bedeutung von Vererbung und Erlernen ist noch Gegenstand der Forschung, das weiß man nicht genau. Bei jedem dieser 5000 Singvogelarten ist es auch irgendwie anders. Manche Singvögel, das weiß man mittlerweile, die haben ihren Gesang komplett vererbt. Bei den meisten Singvögeln scheint es aber doch so zu sein, dass neben der Vererbung das Erlernen die größte Rolle spielt. Der Charles Darwin hat sich auch schon mit Singvögeln auseinandergesetzt. Hier ein Zitat von ihm. Singen ist in gewisser Weise eine Kunst und wird viel durch Übung verbessert. Vögeln kann man unterschiedliche Lieder beibringen. Ja, sogar der unmelodische Spatz hat es schon gelernt, wie ein Fink zu singen. Sie erwerben den Gesang von ihren Zieheltern und manchmal von ihren Nachbarn. Also das hat der Darwin schon festgestellt, dass da ein Lernverhalten da ist. Und das Erlernen erfolgt im Wesentlichen in drei Phasen, hat man herausgefunden. Der sensorischen Aneignungsphase ist die erste Phase, also wo man sich diese laute Klinge, wie man es nennen mag, aneignet. Dann die lautlose Phase, das werden wir dann alles noch im Detail ein bisschen hören. Und dann die sensorimotorische Phase. In der ersten Phase passiert Folgendes, da hört der Vogel eigentlich nur dem Vorbildgesang zu. Und der Vorbildgesang kommt üblicherweise vom eigenen Vater. Danach gibt es eine lautlose Phase. Also nachdem der Vogel lang genug dem Vater zugehört hat, ist es erst einmal lautlos, da denkt er quasi nach über das, was er gehört hat. Der zwitschert nicht einfach los. Sondern der versucht sich, das, was er gehört hat, erst einmal in sein Gedächtnis einzuprägen. Ganz erstaunlich. Vielleicht sollte man da auch da was lernen von den Vögeln, indem wir zuerst nachdenken, bevor wir reden. In der dritten Phase übt dann der Vogel den Gesang, wobei er ihn jetzt mit diesem eingeprägten Gesang vergleicht. Diese Phase beginnt dann zunächst mit relativ undeutlichem Gesang. So ganz ähnlich wie das Brabbeln bei Kleinkindern, wenn die zu sprechen anfangen. Ja, das wissen wir ja, wenn so Kinder anfangen, brabbeln die da so vor sich hin. So ähnlich ist es bei den Singvögeln. Ja, und dann kommt die dritte Phase. In der dritten Phase verfeinert der Vogel seinen Gesang immer weiter und Elemente, die nicht passen, die verwirft er und Elemente, die mit dem Vorbildgesang übereinstimmen, die behält er bei. Und das macht er dann so lange, in so einem Kreislauf, bis sein Gesang eine perfekte Kopie des Vorbildgesangs ist. Ich habe das mal ein bisschen grafisch nochmal veranschaulicht. Wir haben also hier eben Vater und Sohn, kann man sagen, ja, also in der sensorischen Aneignungsphase singt also der Vater was vor und der Sohn merkt sich da praktisch verschiedene Elemente. Und dann ist der Sohn allein. Der versucht jetzt das, was er gehört hat, sich einzuprägen. Dann kommt die nächste Phase, die sensorimotorische Phase. Da versucht der Sohn, den eingeprägten Gesang wiederzugeben, indem er seinem eigenen Gesang zuhört und ihn immer wieder anpasst. Und schließlich gelingt es ihm eben, durch diesen iterativen Prozess den perfekten Gesang des Vaters wiederzugeben. Die Phase, während der Vogel lernt, die variiert stark von Vogelart zu Vogelart. Manche Vögel, die lernen schon, wenn sie 10 bis 15 Tage alt sind, andere aber erst zwischen 10 und 12 Monaten, da fangen die erst an. Wieder andere, die lernen ihr ganzes Leben lang, die hören nie auf zu lernen. Weil jetzt der Vogelgesang und auch die menschliche Sprache ganz ähnlich erlernt werden, wird jetzt oft behauptet, der Vogelgesang sei mit der menschlichen Sprache vergleichbar. Ist es so? Kann man den Vogelgesang wirklich mit der menschlichen Sprache vergleichen? Der Professor Johann Bollhuis, ein evolutionistischer Neurobiologe, also ein Forscher, der sich eben mit den Nervenzellen befasst, sagt Folgendes. Die vorhandenen Indizien weisen darauf hin, dass der Vogelgesang nicht die kombinatorische Komplexität aufweist, die charakteristisch für die menschliche Sprache ist. Und Professor Noam Chomsky, evolutionistischer Linguist, also ein Sprachforscher, obwohl Singvögel mit Menschen die Fähigkeit gemeinsam haben, über Lautimitation zu lernen, ist die menschliche Sprache einzigartig. Also da gibt es durchaus noch einen großen Unterschied zwischen Mensch und Vogel. Aber die Ähnlichkeit bleibt natürlich schon bestehen. Diese Unterschiede, die wir jetzt haben, die sind jetzt nicht nur auf den unterschiedlichen Aufbau dieser Lauterzeugungsorgane zurückzuführen, sondern die haben ihre Ursache vor allem in diesen speziell programmierten, kann man sagen, komplexen Gehirnregionen. Und das Entscheidende ist jetzt Folgendes, dass man diese Gehirnregionen und ihre Funktionsweise eben gerade nicht durch Evolution erklären kann. Und das Interessante ist, das sagt jetzt hier ausgerechnet ein Vertreter der Evolutionstheorie. Nochmal der Professor Johann Bollhuis, ganz bekannter Forscher eben auf dem Gebiet. Die Antwort auf die Frage, kann Evolution erklären, wie Gehirne funktionieren, ist ein lautstarkes Nein. Die Versuche, evolutionäre oder funktionelle Überlegungen heranzuziehen, um die beobachteten Mechanismen zu erklären, sind ein Fehlschlag. Es ist hochinteressant, was er da sagt. Er selber ist ein Vertreter der Evolutionstheorie. Er glaubt, dass Evolution stattgefunden hat. Aber im Fall des Vogelgesangs, da glaubt er dran, dass das irgendwie durch einen Sprung entstanden ist. Wenn wir an eine Schöpfung denken, würde uns das nicht wundern, dass wir hier einen Sprung in der Sache drin haben. Also keinen Prozess, sondern jemanden, der von vornherein schon diese Fähigkeit eingebaut hat. Jedenfalls ist es nicht gelungen, bisher mit irgendwelchen evolutionären Ansätzen da den Vogelgesang zu erklären. Diese geniale Gehirnverschaltung im Vogelgehirn möchte ich jetzt nochmal demonstrieren. Am eindrücklichsten wird es uns klar im Fall der Mimikrie. Das ist in der Regel eine perfekte Nachahmung anderer Singvögel. Aber da werden nicht nur andere Vögel nachgeahmt. Ja? Das würde man vielleicht denken, aber dabei bleibt es nicht. Da gibt es ein Beispiel, der im Adelaide Zoo in Australien aufgezogene Graurückenleierschwanz, der hatte den Namen Chuck. Dieser Vogel, der hat in seiner Umgebung da so Bauarbeiten beobachtet und hat die Geräusche da aufgeschnappt. Und er hat diese Geräusche nachgeahmt mit einer unglaublichen Perfektion. Das möchte ich jetzt dann gleich nochmal demonstrieren, aber kurz ein Zitat von dem Brad Beckhaus, dem Vogelhalter im Adelaide Zoo. Wir hatten Chuck seit 1991. Er war praktisch 20 Jahre im Adelaide Zoo. Er kam hierher als 12 Jahre alter Vogel. Er gab alle möglichen raffinierten Geräusche von sich. Wir hörten, wie er viele verschiedene Vögel nachahmte, dann aber auch von Menschen verursachte Geräusche wie Autos, Kettensägen und Ähnliches. Also zum Beispiel hier, dieser Graurückenleierschwanz versucht hier mal eine Säge nachzumachen. Das hat er einfach so gehört von den Bauarbeitern und macht es nach. Wie sieht es aus mit dem Hammer? Ja, und wenn die Bauarbeiter hier solche Metallgegenstände durch die Gegend schleppen. Wenn jemand irgendwie die Alarmanlage von seinem Auto auslöst oder die verrückt spielt. Oder wenn der so eine Kettensäge zuhört, was der dann daraus macht. Hier sagt der Dr. Robert Krulwitsch, ein evolutionistischer Wissenschaftsjournalist, viele Vögel können Geräusche nachahmen, aber Leierschwänze sind die Champions. Sie sind die lebendigen Tonbandgeräte der Natur. Ich fasse nochmal zusammen. Also die Funktionsweise der Vogelgehirne, die also den Singvögeln das Singen erlaubt, das kann, wie eben die Vertreter der Evolutionstheorie auch zugeben, nicht durch Evolution erklärt werden. Das ist bisher nicht gelungen. Ein intelligenter Urheber kann aber da ohne weiteres diese Befunde erklären. Ich komme zum nächsten Punkt, zum Zweck des Vogelgesangs. Das ist auch ein interessanter Punkt. Die Vertreter der Evolutionstheorie, die meinen ja, dass der Vogelgesang rein kommunikative Zwecke verfolge, also zum Kommunizieren. Und aus dem Grund vergleichen sie den Vogelgesang gern mit der menschlichen Sprache. Aber das ist ja eigentlich gar nicht möglich, das haben wir ja im vorherigen Kapitel gesehen, das kann man nicht machen. Im Einzelnen wird behauptet, dass der Vogelgesang entweder dazu dienen soll, das Territorium zu verteidigen oder um Partner anzulocken oder mit dem eigenen Partner in Kontakt zu bleiben. Schauen wir uns mal diese drei Punkte ein bisschen genauer an, ob diese Behauptungen wirklich Sinn machen. Zunächst einmal die territoriale Verteidigung. Also die Vertreter der Evolutionstheorie, die spekulieren, dass es eine Zeit gegeben hat, wo die Vögel angeblich nur durch einfache Rufe da auf sich aufmerksam machten und sollen da ihr Revier verteidigt haben. Und dann soll sich im Laufe langer evolutionistischer Zeiträume das abgespielt haben, dass sich die Rufe dann in diese heutigen komplexen Vogelgesänge verwandelt haben. So stellt man sich das vor. Aber die Frage ist natürlich, warum sollte jetzt ein komplexer Vogelgesang effektiver sein, das Territorium zu verteidigen, als einfache laute Vogelrufe? Die natürliche Selektion würde nämlich einfach ganz klar die einfachen Vogelrufe gegenüber den sehr energie- und zeitaufwendigen Vogelgesängen bevorzugen. Die würden rausselektiert werden. Wenn wir daran denken, dass Vogelgesänge ja, wie wir gehört haben, bis zu mehrere Stunden dauern können und dabei außerdem noch äußerst komplex aufgebaut wird, da wird schon klar, dass hier ein komplettes Overengineering, also ein viel zu komplexes System vorliegt, wenn der Zweck jetzt wirklich wäre, das Revier nur zu verteidigen. Das ist ja völlig unsinnig. Ich habe das mal ein bisschen plakativ so dargestellt. Also das macht irgendwie wenig Sinn, dass jemand durch einen schönen Gesang sozusagen jemanden in Schrecken versetzt. Kann auch passieren natürlich, wenn er schlecht singt. Wenn die Vögel singen, um ihr Revier zu verteidigen, dann würde man außerdem erwarten, dass die Vögel wild durcheinander rufen, oder? Um die anderen zu übertönen. Aber anstatt einem Gegeneinander findet man das erstaunliche Phänomen der Vogelchöre, wo mehrere Männchen eben einträchtig miteinander in perfekt abgestimmter Synchronisation singen. Das hatten wir am Anfang schon im ersten Teil, diese perfekt abgestimmten Vogelchöre, die gibt's. Das passt also überhaupt nicht ins evolutionistische Bild. Der nächste Punkt, was hier vorgebracht wird als angebliche Erklärung, ist das Anlocken von Partnern. Die Vertreter der Evolutionstheorie, die vermuten, dass Vogelgesänge dazu dienen, Partner anzulocken. Ja? Aber dann ist natürlich sofort die Frage, warum verwenden dann die meisten Vögel die gleichen Gesänge für die unterschiedlichen Aufgaben der Revierverteidigung und dem Anlocken eines Partners? Also wie bereits erklärt, würden zur Verteidigung des Reviers ja die viel einfacheren Vogelrufe vollkommen ausreichen. Das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Hier sagt der Professor David Rothenberg, ein evolutionistischer Philosoph und Musiker, der auch Bücher eben zu dem Vogelgesang geschrieben hat, die sehr empfohlen werden, auch von den Vogelforschern, den evolutionistischen. Wenn der Gesang sowohl dazu dient, Partner anzulocken, als auch um Territorien zu verteidigen, warum gibt es dann nur relativ wenige Fälle, wo sich je nach Aufgabe unterschiedlicher Gesang entwickelte? Warum kommen die meisten Vögel mit einem Gesang für beide Aufgaben aus? Nun, eine andere Sache, die man anführt, ist, naja, mit dem eigenen Partner in Kontakt zu bleiben. Also die Vertreter der Evolutionstheorie, die denken, dass die Vögel zum Beispiel in Regionen, wo die Vegetation ganz dicht ist, wo der Blickkontakt schwer ist, wo man einander nicht sehen kann, dass die Vögel deswegen den Vogelgesang entwickelt hätten, um eben dort miteinander in Kontakt zu bleiben. Aber wieder ist nicht einsichtig, warum die natürliche Selektion einen aufwendigen Gesang entwickelt haben sollte, wenn doch einfache Rufe ausgereicht hätten, den Kontakt zu halten, oder? Der Professor David Rothenberg sagt wieder, die Wissenschaft des Vogelgesangs ist reich an Hypothesen, aber arm an Schlussfolgerungen. Warum singen Vögel? Aus denselben Gründen, warum wir singen. Weil wir es können, weil wir singen müssen. Wir wurden so entworfen. Der Johannes Kepler, ein Astronom und Mathematiker, hat sich auch schon zu den Vögeln geäußert. Er hat gesagt, wir fragen nicht, zu welchem nützlichen Zweck Vögel singen, denn der Gesang ist ihre Freude, weil sie zum Singen geschaffen wurden. Schöpfung oder Evolution? Ihre Schlussfolgerung letztlich aus dem ganzen Thema. Warum kann der Vogelgesang, das haben wir jetzt schon gesehen, nicht evolutionistisch erklärt werden? Das wird versucht, aber der aktuelle Stand ist, es geht eigentlich nicht. Und je mehr man forscht, umso weniger geht's. Der tiefste Grund dafür ist der Ursprung komplexer Information. Sowohl der Singvogel selber mit seinen Stimmerzeugungsorganen als auch eben diese zugehörigen programmierten komplexen Gehirnregionen, die erfordern natürlich komplexe Baupläne, die wiederum komplexe Information beinhalten. Und diese komplexe Information kann durch keinen bekannten natürlichen Prozess erzeugt werden. Warum? Weil diese Prozesse in der Summe nicht zu einer Zunahme, sondern zu einer Abnahme von komplexer Information führen. Es gibt hier einen Begriff, der sich mittlerweile eingebürgert hat hier. Man spricht von einer Zunahme der genetischen Entropie. Also die Entropie ist in der Physik ein Maß für die Unordnung in einem System. Also das ist ein Naturgesetz, dass die Entropie zunimmt, bestenfalls bleibt sie gleich. Aber die nimmt nicht von selber einfach ab. Und anstatt Evolution findet in der Summe Degeneration statt. Also ganz plakativ, wenn ich jetzt hier die Information oder die Komplexität der Information über die Zeit auftrage, dann behauptet die Evolution, ja, die muss es ja auch behaupten, dass es irgendwie aufwärts geht, ja, von den einfachen, sogenannten einfachen Lebensformen bis hin zum Menschen. Es muss ja immer komplexer werden. Das ist die Behauptung. Aber was wir beobachten in der Realität ist ganz was anderes. Wir beobachten, alles zerfällt. Wir müssen uns nur selber anschauen, wir altern, das ist eine Sache. Aber auch das Erbgut degeneriert, es mutiert nämlich. Und wenn Sie mal anschauen, von Generation zu Generation, wenn Sie Kinder zeugen, haben Ihre Kinder mehr Mutationen als Sie. Im Schnitt 100 bis 300 mehr Mutationen in Ihrem Erbgut. Das geht automatisch abwärts, weil dieses Entropiegesetz unüberwindbar ist. Ich habe einen eigenen Vortrag dazu, Evolution oder Degeneration, wo ich diese Frage stelle und auch die neuesten Ergebnisse aus der Genetik untersuche, um zu zeigen eben, und das kann man mittlerweile eigentlich ganz gut, dass Evolution von den physikalischen Grundgesetzen und von dem, was wir heutzutage wissen aus der Genetik, überhaupt unmöglich ist, gar nicht funktionieren kann. Die einzige bekannte wissenschaftliche Erklärung für komplexe Information ist aber ein intelligenter Urheber. Das ist etwas, was wir aus dem Alltag wissen. Wenn der Ingenieur ein Auto konstruiert, dann weiß ich hinterher, da war ein intelligenter Urheber dran. Hoffentlich war er intelligent. Ja. Aber in der Regel muss viel Intelligenz da reingesteckt werden, wenn das Auto funktioniert. Dieser Urheber erfand den Vogelgesang jetzt nicht nur aus Gründen der reinen Zweckmäßigkeit, sondern der hat in genialer Weise hier Zweckmäßigkeit und Ästhetik miteinander kombiniert. Und das hat er nicht nur für sich selber gemacht, sondern auch eben für den Menschen, den er ebenfalls geschaffen hat. Und der intelligente Urheber da ist niemand anders als der in der Bibel beschriebene allmächtige Gott, der die Welt, wenn man die Bibel jetzt wirklich wörtlich nimmt und da nicht irgendwelche Dinge reininterpretiert, die gar nicht dastehen, vor rund 6000 Jahren allein durch sein Wort aus dem Nichts erschaffen hat. Warum jetzt aber ausgerechnet der Schöpfer, der in der Bibel beschrieben ist? Warum der Gott? Warum nicht, wenn schon Gott, dann nicht irgendeiner der Götter der vielen anderen Religionen? Könnte doch auch irgendeiner von denen gewesen sein oder alle zusammen, oder? Der Grund ist der, die Bibel beschreibt uns die Geschichte der Menschheit von Anfang an korrekt und spiegelt sich wieder in zahlreichen archäologischen und naturwissenschaftlichen Indizien. Zum Beispiel sagt hier der Professor Clifford Wilson, ein Archäologe, mir ist kein allgemein anerkannter archäologischer Fund bekannt, der im Widerspruch zur Heiligen Schrift steht. Die Bibel ist das genaueste historische Textbuch, das die Welt jemals gesehen hat. Aber, und das muss uns auch klar sein, gleichzeitig das umstrittenste Buch der Welt. Weil viele Leute versuchen, die Bibel zu widerlegen, schon seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, ist bisher immer nicht gelungen. Und jeder archäologische Fund, der dann irgendwann mal gemacht wurde, hat dann die angeblichen Widersprüche später doch widerlegt. Das ist der aktuelle Stand. Ich halte Vorträge zu verschiedensten Themen, um diese Frage naturwissenschaftlich aus den unterschiedlichsten Winkeln zu beleuchten. Einfach die Frage zu stellen, hat die Bibel recht oder nicht? Also hier zum Beispiel, im Anfang war der große Knall, also die Frage nach dem Urknall oder vom Affenmenschen zum Übermenschen, also woher kommt die Menschheit? Oder wie alt ist die Welt? All diese Fragen, wenn man die sozusagen jetzt mit einer anderen Brille anschaut, dann wird man feststellen, ah, okay, das passt ja doch offensichtlich mit der Bibel zusammen. Allerdings, wie gesagt, muss man da eben genauer hinschauen als üblicherweise, dass die Leute so tun, wie sie es eben aus den Medien lernen. Die Bibel ist aber nicht nur ein historisches Textbuch, sondern die ist vor allem eine Botschaft von Gott an uns Menschen. Und zwar ganz eine wichtige Botschaft, weil alle Menschen Sünder sind. Und die Sünde ist ein gewaltiges Problem, weil ihm Gottes moralischer Maßstab unendlich viel höher ist als jeder menschliche Maßstab. Und Gott akzeptiert eben nur moralische Perfektion. Mit anderen Worten, wer auch nur eine einzige Sünde in seinem ganzen Leben begangen hätte, aber keiner von uns schafft es, und sei es auch nur in Gedanken, das reicht auch schon bei Gott, der ist in Gottes Augen der ewigen Verdammnis schuldig. So hoch ist der moralische Maßstab, der uns beschrieben wird von Gott in der Bibel. Und da wird uns schon klar, Moment mal, also diesen hohen Maßstab, den kann sowieso nur einer erfüllen. Das ist Gott selbst. In der Bibel lesen wir im Lukas-Evangelium, und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Absolute Aussage. Da ist ein Mensch, der meint, er sei gut. Da ist einer, der meint, er hätte sich an die Gebote gehalten. Und Jesus sagt ihm, was willst du eigentlich? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott allein, weil niemand diesen Maßstab wirklich erreicht. Weil also nur Gott seinen eigenen moralischen Maßstab erfüllen kann, war er auch der Einzige, der diese Kluft zwischen Gott und Mensch überwinden konnte. Das ist auch ganz klar. Ja? Und dazu sagt uns die Bibel, hat er seinen Sohn Jesus Christus, in menschlicher Gestalt natürlich, gesandt, der am Kreuz die Schuld bezahlt hat, die jeder Mensch vor Gott hat. Und das ist jetzt wichtig, das Opfer war vollkommen ausreichend für alle Menschen, die jemals geboren wurden und in Zukunft noch geboren werden. Also theoretisch genug. Damit dieses Opfer wirksam wird, stellt Gott aber eine Bedingung an jeden einzelnen Menschen. Und zwar den persönlichen Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Wer den Worten von Jesus vertraut, der vertraut nämlich auch Gott. So sieht es Gott. Wenn ihr meinem Sohn glaubt, dann glaubt ihr auch mir. Und der Glaube bedingt, dass man jetzt aber sein altes Leben aufgibt und Jesus Christus als Herrn über sein Leben akzeptiert und ihm nachfolgt. Und das ist der entscheidende Punkt. Da versucht sich der Mensch rauszuwinden. Ich habe mich 40 Jahre lang auch vor dieser Frage gedrückt. Ich bin christlich aufgewachsen, katholisch. Ich wusste schon von Gott und so. Man liest auch ein bisschen in der Bibel, man lernt es in der Schule. Zu meiner Zeit war das noch ein bisschen anders wie heute. Da hat man noch wesentlich mehr wahrscheinlich gelesen, als man heutzutage so im Religionsunterricht liest. Ich weiß es von meinen Kindern. Wie auch immer, ich wusste, Gott existiert schon, aber Herr über mein Leben? Bin lieber ein eigener Herr, oder? Dachte ich. Natürlich, wenn es mir schlecht ging, habe ich schon zu Gott gerufen. Es gab Situationen in den 40 Jahren, da habe ich zu Gott gerufen, da habe ich mich wieder erinnert. Und dann hat Gott tatsächlich geholfen und danach habe ich ihn wieder ganz schnell vergessen. Das ist unser Problem. Aber wer bereit dazu ist, sozusagen Gott wirklich zu suchen und auch zuzugeben, wie es um ihn steht, da lesen wir in der Bibel, dem schenkt Gott das ewige Leben. Und wie gesagt, wer aber nicht dazu bereit ist, der lieber weiter sein Leben nach den eigenen Vorstellungen leben will, da passiert jetzt was. Da sagt Gott, okay, dieses Opfer rechne ich dir jetzt nicht an. Du willst nicht, also wird es dir nicht angerechnet, du wirst verurteilt werden. So ist Gottes Gerechtigkeit an dieser Stelle. In der Bibel heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen.